Ich lese uns das Wort Gottes für diesen Abend aus Kolosser 1, die Verse 1 bis 14. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossea. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tage an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tage, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar, in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, wir dürfen jetzt in Jesus Christus zu dir kommen und wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für dein Wort und für die Unterweisung darin. Herr, wir haben es so notwendig, dass wir immer wieder daran erinnert werden, wie unser Leben, unser Glaube, unser Wandel in dieser Welt zu sein hat. Und gerade in aller Anfechtung, in aller Finsternis, in aller Orientierungslosigkeit, Herr, sehnen wir uns danach, dein Licht zu sehen, dieses Licht in uns aufzunehmen und es wiederzuspiegeln an dem Platz, an den du uns gestellt hast, wo wir unseren Bereich, unseren Platz ausfüllen dürfen. Wir möchten dir danken, dass du Norbert jetzt segnest in der Auslegung dieses Wortes. Mach du uns zu rechten Hörern und auch zu Tätern deines Wortes. Herr, wir stellen uns jetzt unter deinen Segen. Amen.
Dieser Kolosserbrief wird uns in den nächsten Monaten vielleicht ein ganzes Jahr lang etwa begleiten. Und wenn wir mit einem neuen Buch, mit einem Brief beginnen, dann stehen am Anfang immer so ein paar grundlegende Fragen, die beantwortet werden sollten. Das sind die sogenannten Einleitungsfragen. Das sind so Dinge wie, wer hat eigentlich diesen Brief geschrieben? Und wann hat er diesen Brief geschrieben? Und wer waren die Adressaten? Und erst dann wird es im Verlauf darum gehen, worum geht's in diesem Brief? Was sind das, die Themen? Was ist das Thema dieses Briefes? Und man sollte meinen, dass diese Fragen eigentlich relativ zügig zu beantworten wären, nämlich die Frage, wer hat diesen Brief geschrieben? Da würde jeder normale Bibelleser sagen, ist doch klar, steht doch drin, das ist von Paulus, ganz eindeutig. Wann wurde der Brief geschrieben? In jedem Fall vor den Jahren 60, 61, denn etwa in Jahren 60, 61 ist Kolosse zerstört worden durch ein großes Erdbeben, danach nie wieder aufgebaut worden. Und hinterher noch einen Brief zu schreiben nach Kolosse, das ist relativ unsinnig. Also spätestens 60, 61 wird dieser Brief geschrieben worden sein, könnte man ganz grob sagen. Wer waren die Adressaten? Die Christen in Kolosse. So könnte es sein. So einfach könnte es sein, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn die Ausleger streiten sich seit über 200 Jahren in diesen Fragen. Zum Beispiel, ob der Kolosserbrief wirklich von Paulus ist. Es steht zwar da, aber stimmt das auch? dass Paulus diesen Brief geschrieben hat, weil dieser Brief so anders ist als seine anderen Briefe, heißt es. Anders als die Korintherbriefe, Galaterbrief, Philipperbrief, Thessalonicher, Römerbrief. Die Sprache ist anders, der Schreibstil ist anders, die Begriffe sind ganz anders. Er benutzt andere Worte, andere Formulierungen. Die Inhalte sind ganz anders als das, was wir von Paulus gewohnt sind. Und dasselbe, was für den Kolosserbrief gilt, gilt dann auch für den Epheserbrief. Der ist auch so anders. Und deswegen hat man schon mal beide Briefe zusammengenommen und gesagt, das ist nicht von Paulus. Das haben irgendwelche Schüler von ihm nachträglich geschrieben und ihm sozusagen untergeschoben. Und dieser Streit hält nun schon seit über 200 Jahren an. Das würde bedeuten, wenn irgendwelche Schüler sie geschrieben hätten, müssten beide Briefe frühestens nach seinem Tod etwa in den Jahren 64, 65 geschrieben sein. Das würde aber wieder bedeuten, dass man diesen Brief, den Kolosserbrief, zumindest an einen Steinhaufen geschrieben hat, denn da war niemand mehr in diesen Jahren. Wenn er sie selbst geschrieben hat, wäre 60, 61 nicht das früheste, sondern das späteste Datum. Das früheste Datum wäre dann im Jahr 54, das ist schon mal ein ganzes Stück weiter nach vorn verlegt, denn man sagt, dass Paulus ja immer wieder sich selbst als einen Gefangenen Christi Jesu benennt. Nicht nur im Kolosserbrief, auch im Epheserbrief, im Philemonbrief, der auch zu dieser Einheit gezählt wird. Und weil er sich als Gefangener bezeichnet, geht man davon aus, dass es aus einem Gefängnis herausgeschrieben wurde. Und nun gibt es bei Paulus mindestens 4, wenn nicht sogar 7 Gefängnisaufenthalte. Da differieren die Zahlen ein wenig. Und man müsste herausfinden, in welcher Gefängniszeit könnte Paulus das geschrieben haben. Und das früheste Gefängnis war wahrscheinlich im Jahr 54. Also das früheste Datum 54 nach Christus. Sowohl den Philemonbrief als auch den Kolosser und den Epheserbrief, die wahrscheinlich alle gleichzeitig geschrieben und auch per Bote an die Gemeinden gebracht worden sind. Nun wäre es aber sehr sonderbar, einen Brief aus dem Gefängnis in Ephesus, weil der ja dazugehört, an die Christen in Ephesus zu schreiben, die sozusagen um die Ecke wohnen, wo es ohnehin permanent Begegnungen gab, Beziehungen gab zwischen Paulus und denen von Ephesus. Also müsste man die Gefangenschaft in Caesarea annehmen. Die Gefangenschaft in Caesarea ist so um 57 bis 58, 59, wieder ein ganzes Stück später. Nur ist dann wieder die Frage, warum Paulus keinen einzigen aus der Gemeinde grüßt, denn er war vorher schon in Ephesus, erwähnt aber keinen einzigen mit Namen. Also Sie müssen sich jetzt gar nicht alles merken, nur Sie merken, wie schwierig das ist, an dieser sonderbaren Kriterien irgendwie einzuordnen, wann könnten diese Briefe und auch dieser Kolosserbrief geschrieben sein. Paulus war ja gut 2,5 Jahre in Ephesus, er kennt die Gemeinde und sie kennen ihn. Und wenn er danach noch einmal einen Brief schreibt, ohne auch nur einen namentlich zu erwähnen oder zu grüßen, dann wäre das sehr, sehr merkwürdig, zumal er immer seine persönlichen Grüße am Ende eines Briefes namentlich auch schreibt. Also vielleicht doch aus einer der beiden Gefängniszeiten 60 bis 62 oder 64 bis 65, beide Male Gefängnis in Rom. Und auch dann bleiben die Grüße aus. Und das stellt die Ausleger vor manche Probleme, weil es einfach keine Eindeutigkeit gibt, wann diese Briefe, gemessen am Epheserbrief, denn geschrieben sein könnten. Und darum gilt schon während meines Studiums und auch davor, Philemonbrief und Kolosserbrief und Epheserbrief können nicht von Paulus sein. Der hätte gegrüßt, der hätte deutlicher geschrieben, der hätte Beziehungen erkennbar gemacht. Das können nur irgendwelche sogenannten Pseudepigraphen gewesen, also Lügenschreiber, würden wir sagen, die diese Briefe geschrieben haben. Jetzt wendet sich etwa seit 25 Jahren das Blatt langsam, denn es melden sich erste Ausleger, die sagen, Paulus hat diese Briefe gar nicht aus einem Gefängnis geschrieben, sondern er nennt sich nur ein Gefangener Christi Jesu. Und diese Bezeichnung, ein Gefangener Christi Jesu, heißt nicht automatisch, dass er irgendwo im Gefängnis saß, sondern dass er wie ein Gefangener, wie ein Gebundener Jesu seine Briefe schreibt. Er will damit ausdrücken, und das ist sehr naheliegend und auch nachvollziehbar, dass er diesen Brief schreibt, diese Briefe schreibt, nicht als seine persönliche Meinung, nicht so, als wollte er sagen, wie er die Dinge sieht oder wie seine theologische Ansichten sind, sondern er will so schreiben, als sei er gefangen in dem, was er zu sagen hat. Ich bin gebunden, ich bin gefesselt, ich kann nicht irgendetwas Beliebiges oder irgendetwas Eigenes schreiben, sondern ich schreibe als ein Gefangener, als ein Gebundener Jesu Christi. Ich bin ein Apostel Christi Jesu nach dem Willen Gottes. Und das zieht sich durch alle seine Briefe, dass er immer wieder deutlich macht, ich schreibe nicht einfach nur als ein Schreiber neben anderen, ich schreibe nicht meine persönliche Meinung, sondern ich bin berufen und gesandt, das Evangelium von Jesus Christus in aller Klarheit, in aller Reinheit, in aller Eindeutigkeit zu verkündigen und weiterzusagen und auch zu beschreiben, also auch zu in schriftlicher Form festzuhalten, nämlich immer Christus, den Gekreuzigten. Und das merken wir in seinen Briefen, dass nie etwas anderes in seinem Zentrum steht. Immer Jesus, der Gekreuzigte. Und er macht das deutlich, dass dieses Evangelium nicht sein persönliches Evangelium ist, sondern dass es das Evangelium von Jesus Christus ist, das für ihn nicht verhandelbar, nicht veränderbar, nicht relativierbar ist, nicht verfügbar ist, sondern dass es ein Evangelium ist, das ihm so offenbart wurde und das er genauso eins zu eins auch weiterzugeben hat. Das wird uns noch einmal sehr viel deutlicher in dem, was er an die Galater geschrieben hat, nämlich diese Klarheit in Galater 1, wo es heißt, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Gottes, in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und hier im Kolosserbrief sagt er, ich bin noch viel mehr als nur ein Knecht. Ich bin ein Gefangener Christi Jesu. Ihr könnt auch sagen, ich kann nicht anders, als genau so dieses Evangelium zu verkündigen. Wir sehen auch bei Paulus, dass es gelegentlich Ausnahmen gibt bei ihm, dass er manchmal tatsächlich sagt, dass er seine eigene Meinung weitergibt, auch hineinschreibt in seine Briefe. Und wenn er seine eigene Meinung schreibt, dann sagt er das auch. Dann sagt er, hier habe ich kein Wort des Herrn, sondern hier sage ich, Paulus, Doppelpunkt, und dann kommt etwas von Paulus. Und da ist er der Meinung, das könnt ihr hören und annehmen oder auch nicht. Das ist meine Meinung. Die muss man nicht annehmen, die kann man annehmen. Wenn man diesem Mann vertraut, kann man auch seine persönliche Meinung hören und annehmen. Aber wenn es um die Offenbarung des Evangeliums von Jesus Christus geht, das, was ihm anvertraut ist, dann kann er nicht sagen, das ist meine persönliche Sicht oder meine persönliche Meinung, das könnt ihr so sehen oder auch anders, sondern das kann man nur so sehen und nicht anders. Das ist bei Paulus etwas ganz Entscheidendes. Man kann dieses Evangelium nicht verändern, man kann es nicht relativieren, man kann es nicht anpassen an andere Sichten, andere Meinungen, andere Zeiten, andere Kulturen, sondern das Evangelium von Jesus Christus ist immer dasselbe. Wer ein anderes Evangelium verkündigt als das, was wir euch verkündigt haben, da ist Paulus ganz radikal, der sei verflucht. Und darum gilt das. Ich bin ein Gefangener Christi Jesu, der absolut an das Wort des Evangeliums, an das Wort der Wahrheit gebunden ist. Und ich kann nicht anders, als es genauso auch weiterzugeben. Wenn diese Bezeichnung, ich bin ein Gefangener Christi Jesu, nun aber gar nicht an einen realen Gefängnisaufenthalt gebunden ist, dann sind wir auch nicht an das Jahr 54 gebunden als frühestes Jahr. Sondern dann können wir noch viel weiter zurückgehen. Wir könnten grob rechnen, Paulus kam etwa im Jahr 30 zum Glauben, das Damaskus-Erlebnis. Dann war er 3 Jahre unterwegs und noch einmal 11 Jahre für sich. Also 14 Jahre beschreibt er im Galaterbrief, dass er noch einmal sehr zurückgezogen gelebt habe, bevor er dann mit seinem Auftrag gestartet ist. Das heißt von 30 bis etwa 44 und dann haben wir diesen Terminus, ab wann dieser Brief, wenn er ein sehr früher Brief war, denn geschrieben wurde, nämlich etwa ab 44 oder 45 nach Christus. Also immerhin noch 15 Jahre nach Kreuz und Auferstehung Jesu. Da würden manche Ausleger sagen, das ist aber sehr, sehr früh. 15 Jahre nach Ostern, nach Pfingsten. Da würde ich sagen, das ist aber spät. 15 Jahre zu warten, bis endlich etwas Schriftliches erscheint in solchen wichtigen Fragen, wie sie hier verhandelt werden. Also mir scheint 44, 45 ist nicht sehr früh, sondern eher relativ spät. Und es wäre nachvollziehbar, diesen Brief so früh anzusetzen, weil es in den Gemeinden wirklich sehr, sehr dringende Fragen zu klären gab. Das waren Fragen, die für uns längst klar sind, jedenfalls für die meisten von uns längst klar sind. Aber in dieser frühen Zeit der Gemeinde Jesu, da gab es enorm wichtige Fragen zu klären, die alles andere als klar waren. Und die mussten zügig geklärt werden, nicht im Jahre 65 oder später, sondern 45 war gerade noch rechtzeitig, die wesentlichen Fragen zu klären in dieser Diaspora, in Kolosse, Ephesus und anderen Gemeinden, die da in dieser Umgebung waren, nämlich die asiatischen und kleinasiatischen Gemeinden, wo es ja viele Synagogen gab, viele jüdische Gemeinden gab, in denen dann Paulus auch im Laufe der nächsten Jahre immer wieder gepredigt hat. Und dass wir das verstehen müssen, dass diese Adressaten, hier in diesem Fall die Kolosser, trotzdem nicht eine in sich geschlossene Gemeinde war, so wie wir hier zusammensitzen und den Eindruck haben, dass wir uns eigentlich schon sehr, sehr einig sind in allen Fragen. Wir hören seit Jahren unter Umständen schon dieselben Predigten, wir sind es gewohnt, auf einer bestimmten Ebene zuzuhören. Aber die Zeit, in der Paulus verkündigt und geschrieben hat, war wirklich eine vollkommen andere, denn wir müssen sehen, dass Paulus zwar ein Apostel der Heiden war, sich auch so immer wieder benennt, dass er aber trotzdem vor allem den Juden predigt. Sein erster Weg war immer die Synagoge. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, er geht immer in die Synagoge, er predigt immer zuerst den Juden. Er hat die Heiden zwar im Blick, im Sinn, aber er predigt grundsätzlich in der Synagoge. Und nur wenn er aus der Synagoge sozusagen hinausgeworfen wird, dann predigt er auch in einem Gebäude neben der Synagoge oder auf der Straße vor der Synagoge. Dann ist er frei zu sagen, wenn ihr das nicht hören wollt, dann predige ich da, wo irgendwo eine Tür aufgeht. Aber dass er immer zuerst seinem Volk, den Juden, predigt, dabei die Heiden schon im Blick und im Sinn hat, aber noch keinen so großen Unterschied macht, sondern den Juden predigt, dann auch den Heiden oder den Griechen predigt, aber zuerst immer in der Synagoge. Wer kommt und hört und wer an Jesus glaubt, der wird dem Leib Christi, der Gemeinde, hinzugefügt. Nur dieser Leib Christi, die Gemeinde, ist noch nicht so einheitlich, wie wir es vielleicht erwarten würden. Denn wir wissen, wie das in der damaligen Zeit war. Wenn wir die Formulierung sehen, einmal in Apostelgeschichte 13, wo es zu dieser Wende kommt. Paulus und Barnabas sprachen frei und offen, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten. Dann kommt ein Zitat aus Jesaja 49, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Da würden wir auf Anhieb sagen, wunderbar, jetzt ist der Übergang von der jüdischen Gemeinde, von der messianischen jüdischen Gemeinde zu den Heidenchristen gelungen. Äußerlich sieht das so aus. Tatsächlich aber treffen hier zwei Welten aufeinander, nämlich die jüdisch-messianische Gemeinde mit all dem, was bisher zu ihrem Leben dazugehört hat, und eine heidenchristliche Gemeinde, die völlig ahnungslos ist, wie man als Judenchrist, wie man als ein Mensch, der vom Gesetz geprägt ist, eigentlich sein Leben und seinen Glauben gestaltet. Und das muss einen enormen Krach gegeben haben in den Gemeinden, nämlich völlig verschiedene Ansätze. Heidenchristen, die da einfach so in die Synagoge hineinstiefeln, sich gleich in die erste Reihe setzen, als wäre es ein Kino sozusagen, und die Judenchristen, die immer noch an all ihren Formen, an ihren Ordnungen hängen und die natürlich sagen, man kann hier nicht einfach so hereinmarschieren, sondern alles nach unseren gewohnten Ordnungen, nach dem Gesetz, nach der Tora und nicht auch irgendwie anders. Und wenn wir diese beiden verschiedenen Welten sehen, dann ahnen wir, wie viele Fragen, wie viele Konflikte, wie viele Streit Fragen da aufkommen mussten und was es da alles zu klären gab. Das kann man ja nicht einfach so machen, zu sagen, von heute an gilt das alles nicht mehr, von heute an sind wir einfach nur noch Gemeinde Jesu aus Heiden und Juden und irgendwie wird das schon. Wir mischen alles zusammen zu einem Gemisch und dann leben wir gemeinsam als Gemeinde Jesu. Das hat kaum irgendwo so funktioniert. Sondern überall gab es diese Spannung. Bei den Korinthern haben wir es gesehen, bei den Römern kann man das sehen. Immer geht es in diesen Streitigkeiten um die Frage, wie halten wir es mit dem Gesetz? Einmal als Judenchristen, wie halten wir es als Judenchristen mit dem Gesetz? Wir kennen es ja gar nicht anders, als nach den Ordnungen der Tora zu leben. Und wie halten es die Heidenchristen mit dem Gesetz, obwohl sie das Gesetz gar nicht kennen? Und diese beiden Organismen, diese beiden Körperschaften in irgendeiner Weise zu vereinen mit diesen Fragen, was wird aus Israel, was wird aus dem Volk Gottes, was wird mit den Verheißungen, die ja immer noch gültig sind für Israel, was wird aus dem Gesetz mit den Opfern, mit den Festen, mit dem Glauben an den Gott Israels und allem, was damit verbunden ist, was wird mit dem Tempel, der wird dann bald verbrannt sein, aber noch steht er ja in Jerusalem, was ist mit der Erwählung seines Volkes, wo Gott immer wieder gesagt hat, ich bin treu, auch wenn ihr untreu seid. Meine Erwählung kann nicht hinfallen. Aber was wird nun damit, wenn da immer mehr Heidenchristen dazukommen und der Überzeugung sind, dass das mit den Juden eigentlich passé ist, vorbei ist? Wie soll das gerechtfertigt werden, dass jetzt die Heiden einfach kommen und am Ende sogar sagen werden, wie es heute viele sagen, ab jetzt sind wir das echte und das wahre Israel, das wahre Volk Gottes. Und das würde ja bedeuten, das Volk Gottes Israel und der Juden spielt nun für uns keinerlei Rolle mehr. All diese Fragen mussten in der Gemeinde geklärt werden. Und diese Fragen mussten sehr früh geklärt werden, denn die meisten Christen waren noch messianische Christen. Die waren tatsächlich noch in der Überzahl. Das kennen wir gar nicht mehr. Kaum vorstellbar, wie das wäre, Wenn wir mit einer messianischen Gemeinde zusammenkämen und uns plötzlich zusammenraufen müssten und klären müssten, wie halten wir es denn mit den verschiedenen Festen im Verlauf des Jahres, mit bestimmten Ordnungen und Geboten, das wäre eine ganz schwierige Situation. Man kann nicht einfach das Gesetz hinter sich lassen. Auch als messianischer Jude kann man nicht sagen, ab jetzt ist das Gesetz Vergangenheit. Es geht uns nichts mehr an. Dann fangen wir langsam an, den Kolosserbrief zu verstehen, wie brisant diese Aussagen von Paulus waren und sind, wie differenziert wir das lesen müssten, was Paulus für diese Gemeinde, bestehend aus Judenchristen und Heidenchristen, schreibt. Wo die Konflikte sind, wo die Fettnäpfchen sind, würden wir heute sagen. Schon diese Einleitung, wenn es heißt, an die Heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Das ist die nächste Falle, da sagen manche Ausleger, dass das nicht nur eine doppelte Umschreibung des Adressaten ist. Man könnte das so lesen, an die Heiligen und gläubigen Brüder in Christus. Da hätte man sie alle zusammengefasst. Andere sagen mir wortgemäß, an die Heiligen in Kolosse, und an die gläubigen Brüder in Christus. Da wird also ein feiner Unterschied gemacht. Die Heiligen in Kolosse und an die gläubigen Brüder in Christus. Einige Ausleger gehen davon aus, dass die Heiligen in Kolosse vor allem noch die messianischen Christen seien, die ganz gezielt angesprochen wurden. Ihr seid die Heiligen. Vielleicht auch im Gegensatz im Gegenüber zu denen aus ihrem Volk Israel, die nicht zum Glauben an Jesus gekommen waren. Ihr seid schon die Heiligen in Kolosse, Vertreter des erwählten Volkes Israel und daneben die Brüder in Christus als Anrede für die Gläubigen aus den Nationen. Da würden wir erst einmal sagen, das ist falsch, das ist unsinnig. Wir haben doch gerade gelernt, dass man keine Trennung machen darf, dass der Zaun, der zwischen ihnen war, abgebrochen ist, dass eine Einheit daraus geworden ist, da müssen wir an dieser Stelle sagen, nein, diese Einheit muss erst noch werden. Das war das Problem. Diese Einheit war eben noch nicht. Im geistlichen Sinne ja, aber faktisch waren sie noch weit entfernt von dieser Einheit. Und darum auch noch einmal diese differenzierte Beschreibung, dass wir die Heiligen in Kolosse haben, also die eine Gruppe und die andere Gruppe, die Brüder in Christus. Um diese beiden Gruppen zu sehen, um beiden Gruppen ihren Wert zu geben, ihre Anerkennung zu geben und dann beide Gruppen zusammenzubringen, zusammenzuführen und auch zu dokumentieren, dass beide Gruppen für sich eindeutig sind, dass beide Gruppen, messianische Gemeinde und Heidenchristen, zum Leib Christi gehören, auch wenn sie es noch nicht sehen können. Später wird Paulus sagen, das sind Juden und Griechen und die gehören zusammen, da ist kein Unterschied, sondern da ist eine Einheit aus diesen verschiedenen Haushaltungen. Das ist am Anfang noch nicht klar. Und die Fragen, ob nun auch die Heidenchristen an die Tora gebunden seien, ist ja nicht unwichtig. Wie müssen nun die, die als Fremde dazugekommen sind, ihr Leben im Glauben an Jesus gestalten? Wie soll das funktionieren? Wie soll das laufen? Wie ist das mit den Reinheitsgeboten? Wie ist es mit den vielen anderen Gesetzen, die es da gab in der Tora? Die Opfergesetze, die Feste im laufenden Jahr, müssen auch die messianischen Christen sich nun weiterhin an das Gesetz der Tora halten oder nicht? Können die einen es so halten und die anderen müssten es anders halten? Also wir merken schon, wie viel Zoff da möglich gewesen wäre, wie viel Streit da vorprogrammiert wäre, und auch ist in diesen Fragen, welche Teile des Gesetzes sind weiterhin gültig und notwendig und welche sind ein für alle Mal erfüllt, abgetan, überholt oder wie immer wir das formulieren wollen. All diese Fragen waren noch sehr, sehr unklar. Und dann steht für Paulus ganz eindeutig im Zentrum, dass alle diese Fragen nur an einer Stelle gelöst werden können und nur in einer Person gelöst und beantwortet werden können, nämlich in der Person in Jesus. Für uns mag das selbstverständlich sein, für die damalige Gemeinde war das etwas vollkommen Neues. Sie haben Jesus gekannt, sie haben Jesus erlebt, sie haben sein Evangelium gehört, aber sie haben noch lange nicht verstanden, was es eigentlich mit Jesus auf sich hat. Dass er nicht nur ein großer Lehrer war, nicht nur einer, der für sie sein Leben hingegeben hat, sondern das ganze Geheimnis um Jesus, das war noch lange nicht geklärt. Und das musste nach Paulus sehr klar geregelt und gesagt und geschrieben werden, dass nämlich in ihm, in Jesus, da kommen da ganz wichtige Formulierungen im Kolosserbrief, alle Fülle der Gottheit wohne. Alle Fülle der Gottheit in Jesus. Der Gott, dessen Name man nicht aussprach. Der Gott, der so geheimnisvoll war, der so verborgen war, der so heilig war, der so weit entfernt schien. Und jetzt sagt Paulus, dass in ihm, in Jesus, die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Nur in ihm, ganz in ihm. Das ist schon für uns, die wir es schon seit vielen Jahren kennen und gehört und gelesen haben, immer noch schwer zu fassen, dass in Jesus die ganze Fülle der Gottheit offenbar ist. Dass in ihm und nur in ihm der herrliche Reichtum des Geheimnisses, wir können auch sagen aller Geheimnisse, offenbar ist. Dass in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen. Dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Das sind nur ein paar dieser Formulierungen aus diesem Kolosserbrief. Und da geht Paulus nun entlang und beschreibt immer wieder, wer ist eigentlich Jesus? Mit wem haben wir es zu tun? Versucht es deutlich zu machen, dass wir es in Jesus nicht mit einem zu tun haben, der nach unserem Eindruck an Weihnachten Mensch geworden ist. Und wir ihn so kennen. An Weihnachten kam er in die Welt, von da an sehen wir ihn, von daher kennen wir ihn. Und da würde Paulus sagen, ihr müsst ihn vor allem kennenlernen in der Zeit davor. Nicht nur in diesen 30 Jahren, nicht nur in dem, was er gelehrt hat, getan hat, ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, auferstanden ist, sondern ich will nicht gerade sagen, das andere sei noch viel wichtiger, aber das andere ist davon nicht zu lösen, nämlich die Frage, wer ist er denn? Nämlich der, der von Ewigkeit her beim Vater war, der von Ewigkeit her schon da war. Der auch im Alten Bund, im Alten Testament immer wieder auftaucht. In ganz unterschiedlicher Weise, in unterschiedlicher Form. Aber immer existent ist, immer da ist, immer präsent ist. Und das sowohl seinem Volk, den messianischen Juden, als auch den Heidenchristen zu erklären, wie das funktioniert mit Jesus. Wer das ist in dieser Gestalt. Und immer wieder diese Formulierung, alles dreht sich um das Geheimnis in Jesus. Alles ist in ihm, alles ist von ihm, alles ist zu ihm. Alles dreht sich um Jesus. Warum ist es so wichtig? Es ist wichtig für uns, dass wir einmal wissen, worauf gründet sich eigentlich mein Glaube oder noch wichtiger, worauf gründet sich meine Erlösung? Worauf ist mein ewiges Leben gegründet? Warum kann ich sagen, dass ich erlöst bin für Zeit und Ewigkeit? Also diese ganz persönliche Zuschnitt für uns. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, wie und warum ich mich zu den Erlösten zählen darf. Aber genauso wichtig, weil wir in dieser Zeit, in der wir heute leben, immer mehr erleben, dass Jesus so langsam aber sicher aus den Gemeinden, aus den Kirchen verschwindet, einfach uns verloren geht. Da, wo Paulus noch gesagt hat, es dreht sich alles um Jesus. Und das ist nicht meine persönliche Meinung, sagt Paulus, sondern darin liegt das ganze Heil. dass wir Jesus, und zwar den ganzen Jesus, sehen und dass uns dieser Jesus niemals verloren gehen darf. Und dann stellen wir fest, er geht mehr und mehr und mehr in unserer Zeit verloren. Ich nehme das sehr bewusst wahr und ich weiß, dass viele das auch tun, nämlich wenn wir die Zeitschriften lesen, die christlichen Blätter lesen, wenn wir Sendungen sehen oder hören, wenn wir irgendwelche Andachten hören im Fernsehen oder im Radio, so ganz allgemeine Andachten, dann staunen wir manchmal, was alles gesagt werden kann in solchen Sendungen, dass Jesus nicht mehr vorkommt. Dass man den Eindruck hat, Jesus ist irgendwie peinlich. Der Name Jesu verschwindet, mehr oder weniger. Und mit diesem Namen von Jesus verschwindet ja nicht nur ein Name, der für uns irgendwie eine Bedeutung hat, sondern mit ihm verschwindet der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist doch etwas ganz Eindeutiges. Ohne Jesus, ohne das Evangelium von Jesus, ohne die Wahrheit in Jesus, ohne zu wissen, wie kommen wir denn nun zum ewigen Leben? Wie kommen wir denn nun zu Gott? Wie finden wir die Erlösung? Und wenn Paulus sagt, es gibt keinen anderen Weg, übrigens Jesus sagt es genauso, keinen anderen Weg als nur den Weg über und durch Jesus, nur über das Kreuz. Und wenn weder der Name Jesu, noch das Kreuz, noch das Kreuzgeschehen, noch die Auferstehung, noch die Himmelfahrt, noch Pfingsten verkündigt wird in seiner ganzen Bedeutung, dann haben wir Jesus verloren. Dann haben wir auch das Heil verloren. Also nicht wir, unser Heil, die wir an Jesus uns halten, sondern überall da, wo Jesus nicht mehr verkündigt wird, kann es kein Heil mehr geben. Darum ist das so wichtig, was Paulus hier sagt. Es geht nicht ohne Jesus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und das heißt nun, in unserem Glauben, in unserem Denken, in unserem Leben rückt Jesus in die absolute Mitte von allem. Und zwar in seiner ganzen Gestalt, in seiner ganzen Offenbarung, in seiner ganzen Bedeutung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der ganze Jesus von Anbeginn der Schöpfung, vor der Schöpfung an, bis zum Ziel dreht sich alles um Jesus. Und jetzt haben wir das Thema vom Kolosserbrief insgesamt, nämlich es geht um nichts anderes als um Jesus zu erkennen. Jesus erkennen. Also nicht nur wir, sondern vor allem damals die messianischen Juden und die Heidenchristen mussten Jesus erkennen. Wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir auch, was es heißt, wenn er so langsam aus unserer Mitte verschwindet, nicht mehr verkündigt wird, nicht mehr verstanden wird, nicht mehr geglaubt wird. Dann wird es richtig dunkel. Und darum ist es für Paulus so wichtig, wenn er schreibt, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht und dass ihr wachst in der Erkenntnis Gottes. Dass wir lernen sollen, dass wir erkennen sollen, das Geheimnis von Jesus, die Hoffnung erkennen, die Wahrheit erkennen, das Geheimnis der Gemeinde erkennen. Da sagt Paulus dann im Verlauf immer wieder, die Gemeinde war immer ein Geheimnis, das finden wir kaum irgendwo im Alten Testament, sondern erst durch Paulus wurde dieses Geheimnis offenbart. Das heißt, da kommt etwas völlig Neues hinein, was auch für die Judenchristen neu war. Die Fülle der Weisheit zu erkennen, den Reichtum an Gewissheit erkennen, die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe erkennen, alle Erkenntnis übertreffend, das ist das Thema dieses Briefes. Da würden manche sagen, na, das mit der Erkenntnis, das ist uns ein bisschen zu viel. Und wir wissen dann auch aus den verschiedenen Gemeinden, dass das mit dem Erkennen und der Erkenntnis und des Wissens und der besonderen Erkenntnisse auch immer ein großes Problem war. Denn gerade in den Briefen von Paulus, auch von Johannes, taucht es immer wieder auf, dass eines der größten Probleme der damaligen Zeit war, dass da diese sogenannte Gnosis immer auftauchte. Die Gnosis, das war eine Splittergruppe, die sehr viel Einfluss hatte. Und Gnosis heißt nichts anderes als Erkenntnis. Das waren Christen irgendeiner Couleur, die sich sehr viel darauf eingebildet haben, dass sie eine besondere Erkenntnis hatten, dass sie mehr wussten als andere und dass dieses Wissen, was sie hatten, vermischt wurde mit irgendwelchen anderen Philosophien, mit esoterischem Denken, mit griechischem Denken, auch mit jüdischem Denken, mit jüdischen Sekten, mit christlichen Sekten. Und wir merken, wie schwierig das ist, dass ja noch keine verfasste Gemeinde da war, dass sowohl im Judentum unzählige Sekten unterwegs waren, dass es schon in dieser Zeit viele christliche Splittergruppen gab und dass es noch keine eindeutige verfasste Gemeinde gab. Und die Frage natürlich war, was ist denn nun Wahrheit? Woran sollen wir uns halten? Was gilt nun für uns als Gemeinde Jesu? Und dann diese Gnosis dazwischen, die das Erkennen so groß geschrieben haben und natürlich viele gesagt haben, mit diesem Erkennen, mit dieser Erkenntnis wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Und das zieht sich immer noch ein bisschen hin, bis in unsere Zeit, dass manche auch sagen, das mit der Erkenntnis ist nicht so gut. Wir wollen lieber einfach nur fromm sein, in die Gemeinde gehen, tun, was man so macht, aber bitte nicht zu viel Erkenntnis, das ist nur schädlich. Da sagt uns Paulus etwas anderes, nämlich, dass wir erkennen sollen, aber mit dem Zusatz, alle Erkenntnis muss an die Schrift gebunden sein. Und alle Erkenntnis muss ans Gesetz, an die Propheten, an die Psalmen gebunden sein. Alle Erkenntnis muss an Jesus gebunden sein. Das Kreuz in der Mitte haben als ein Zielpunkt und neuem Ausgangspunkt von allem für die Gemeinde Jesu. Alle Erkenntnis muss zum Kreuz hinführen. Und alle Erkenntnis geht vom Kreuz aus, weil im Kreuz Jesu alles erfüllt ist, auch das Gesetz. Und darum ist das Kreuz Jesu, darum ist Jesus so entscheidend wichtig für die Gemeinde Jesu. Alle Erkenntnis muss zu dem hinführen, der am Ende auch zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters sitzt. Und wir sehen, alles hat mit Jesus, mit dem Kreuz Jesu, mit der Person Jesu zu tun. Alle Erkenntnis muss in Jesus die Mitte haben. Und nur dann ist Erkenntnis Erkenntnis, die auch im Sinne von Paulus Erkenntnis genannt werden darf. Und diese Erkenntnis ist eine besondere Form von Erkenntnis. Das macht Paulus auch deutlich, denn er schreibt dann von einer sogenannten Epi-Erkenntnis, die Epignosis. Also eine andere Form von Erkenntnis, nicht nur einfach Wissen sammeln und theologisches Erkennen, sondern ein ganz anderes, tieferes, klareres Wissen von dem, was uns offenbart ist. Mehr als die Gnosis, klarer als die Gnosis. Und das war für die Gemeinden eine enorm schwere Geburt. Nämlich dann auch solche Formulierungen von Paulus zu hören und zu lesen, das können wir dann im ersten Timotheusbrief lesen, wenn es plötzlich heißt, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen, Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern und so weiter. Aber nicht den Gerechten. Die Gerechten haben kein Gesetz. Und da muss es natürlich den messianischen Christen den Boden unter den Füßen wegziehen. Wie sollen wir ohne Gesetz leben? Wir können doch das Gesetz nicht einfach hinter uns lassen. Und zugleich auf der anderen Seite, wir können doch nicht jetzt anfangen, nach dem Gesetz zu leben als Heidenchristen. Aber wo ist die Lösung? Wie kann man das schaffen, das zu bewältigen, das zu verstehen? Nämlich für die Juden hieß das, das Gesetz hinter sich zu lassen, ohne es zu verleugnen, was ja faktisch nicht möglich ist. Und für die Heiden hieß es, in der Freiheit des Evangeliums zu leben, ohne vollkommen liberal zu werden. Sozusagen, jetzt leben wir einfach so, wie wir es wollen, wie wir es für gut halten, ohne jedes Gesetz, ohne jede Ordnung. Und wir merken, dass hier völlig andere und neue Dimensionen auftauchen. Für beide, für die messianischen Juden als auch für die Heidenchristen, ein völlig anderes Denken, ein völlig anderes Leben. Und die Frage, wie macht man das? Ist fast nicht zu beantworten. Wie kann das funktionieren? Entweder wir leben nach dem Gesetz und halten uns daran, oder wir leben einfach nach unserem Gutdünken. Wo gibt es einen Weg in der Mitte? Entweder wir halten uns streng an die Gebote, oder jeder macht, was er will. Das wäre die Alternative. Und dann können wir mit Paulus argumentieren und sagen, wenn am Ende sowieso die Gnade allein zählt und die Gnade immer mächtiger ist als die Sünde, dann spielt es ohnehin keine Rolle, wie wir leben. Dann können wir auch so leben, wie es uns gerade gefällt, denn am Ende wird die Gnade mächtiger sein als die Sünde und alles ist gut. Also müssen wir gar nicht darauf achten, wie man so lebt in der Nachfolge Jesu und in der Gemeinde Jesu. Die Gnade ist aber nicht sowieso größer. Das ist ja schon in der Formulierung deutlich, wie da etwas verwechselt wird. Die Gnade ist nie sowieso größer. Sie ist nicht einfach so größer, sondern die Gnade ist nur an einer Stelle größer, nämlich am Kreuz Jesu. Nur am Kreuz haben wir diese Gnade. Und nur am Kreuz oder nur unter dem Kreuz ist die Gnade auch groß genug für jede Schuld. Aber zum Kreuz muss ich gehen. Ohne Kreuz keine Gnade. Ohne Opfer Jesu keine Gnade. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wenn am Ende sowieso alle unter der Gnade landen und alle gerecht werden und die Gnade sowieso größer ist als die Sünde, dann müssen wir sagen, das ist falsch. Sie ist nicht sowieso größer, sondern weil einer für uns sterben musste. Nicht irgendeiner, sondern weil er seinen Sohn ans Kreuz dahingegeben hat. Nur darum ist die Gnade an einer Stelle größer. Und wer das verstanden hat, der kann nicht mehr einfach so leben, wie es ihm gerade gefällt, sondern der muss das zumindest verstehen, was für ein Preis das war, was er für uns hingegeben hat. Den, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht. Wie sollten wir seinen Namen einfach verschwinden lassen, wenn doch in ihm alles Heil unseres Lebens ist? Trotzdem die Frage, wie kommen wir da heraus, dass wir weder unter dem Gesetz landen noch ohne Gesetz leben? Das muss ja erklärt werden, das muss gelöst werden. Und da sagt Paulus, ähnlich wie Jesus in Matthäus 5, dass das Gesetz nicht einfach aufgelöst wird. Das hatte Jesus ja deutlich gesagt in Matthäus 5. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Und das bleibt bindend. Auch für Paulus bleibt das bindend, dass das Gesetz nicht aufgehoben wird, nicht aufgelöst wird. Und dann kommt für Paulus das Kreuz Jesu ins Spiel, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und da kommen ganz sonderbare Formulierungen in Römer 7, ganz am Anfang, wo es heißt, wisst ihr nicht, ist immer eine tolle, wichtige Formulierung von Paulus, wenn er sagt, wisst ihr das nicht? Da muss man sehr, sehr genau hinhören, weil hier etwas sehr Wichtiges kommt. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Kann man nachvollziehen, ist irgendwie logisch. Wenn ich tot bin, muss ich auch kein Gesetz mehr erfüllen. Dass wir nur an das Gesetz gebunden sind, solange wir leben. So ist das der Vergleich bei Paulus, so wie in einer Ehe auch. Wenn eine Frau bei einem fremden Mann ist, solange ihr Mann lebt, ist sie eine Ehebrecherin. Wenn ihr Mann aber stirbt, ist sie frei, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Und Paulus sagt nun, dasselbe gilt auch für unser Verhältnis zum Gesetz. Das Gesetz wird nicht aufgelöst. Das Gesetz verschwindet nicht einfach. Das Gesetz wird auch nicht relativiert, sondern es bleibt, bis Himmel und Erde vergehen, bis zum letzten Punkt. Das, was aber geschieht, ist etwas ganz anderes. Nämlich noch einmal Römer 6. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm gekreuzigt und gestorben und begraben durch die Taufe in den Tod, damit wir auch mit ihm leben. So seid auch ihr, liebe Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. Und dann kommt es in Galater 2 zu dieser großen Aussage, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Eine geniale Formulierung von Paulus, dass er sagt, ich bin dem Gesetz einfach gestorben. Ich bin dem Kläger gestorben. Ich bin nicht mehr angreifbar. Das Gesetz ist immer noch da. Das Gesetz ist immer noch heilig, gerecht und gut. Und das Gesetz bleibt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Es ändert sich nicht. Was sich geändert hat, ist etwas ganz Einfaches und etwas Absolutes. Nämlich, ich bin dem Gesetz mit Christus gestorben. Klagt mich an, so viel ihr wollt. Werft mir vor, was immer da alles falsch gelaufen ist in meinem Leben. Ihr mögt tausendmal recht haben, aber ihr kommt zu spät. Ich bin dem Gesetz gestorben. Das ist Paulus. Und das muss der Gemeinde in Kolosse, in Ephesus und anderswo erst einmal verständlich gemacht werden. Wie radikal anders jetzt die Sicht auf das Gesetz zu sehen und zu beschreiben ist, dass ich sagen darf, ich bin frei vom Gesetz. Ich bin mit Christus in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Immer wieder diese Formulierung, ich bin mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden und darum lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir und darum bin ich frei vom Gesetz. Das heißt zugleich aber nicht, dass ich jetzt in einem luftleeren Raum lebe, wo nichts mehr gilt, wo alles gleichgültig, alles egal wäre. Ich lebe, wie ich will und alles spielt keine Rolle, wie es in meinem Leben aussieht, sondern jetzt kommt da eine ganz andere, eine viel größere Macht in unser Leben hinein. Das sagt ja Paulus auch, da sind wir wieder im Epheserbrief, der Parallelbrief, der auch gleichzeitig gelesen werden sollte. Wir kommen noch dazu, wenn es um den Brief an Laodicea geht. Dass das ja zugleich gilt, nämlich dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir an den Heiligen Geist denken, dann denken wir nicht an irgendeine nebulöse, sonderbare Macht in unserem Leben, die da irgendetwas macht, irgendetwas tut. Sondern haben wir das Gesetz in unser Herz geschrieben, in einer Vollkommenheit, in einer Klarheit, nicht in äußeren Geboten, sondern den Willen Gottes des Vaters in unser Herz geschrieben. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen, beständigen Geist geben. Und da müssten wir sehen, wie beschreibt Paulus eigentlich diese Macht, die nun in uns ist. Da will ich nur eins zitieren, was ich relativ oft tue aus dem Epheserbrief, nämlich: Wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam. Energetisch wurde, heißt es hier. Wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Und diesen ständigen Wiederholungen von Macht und Stärke und Kraft und Dynamik und Energie, das alles ist nichts anderes als Heiliger Geist. Nicht nebulös, nicht irgendwie schummrig, nicht irgendwie mit sonderbaren Vorgängen verbunden, sondern mit einer ganz, ganz großen Klarheit. Eine Kraft, die in unserem Leben wirksam wird und eine Kraft, die von nun an uns treiben wird. Damit hängt auch zusammen, dass ich dieser Kraft auch vertrauen darf. Ich habe eine Kraft in mir, die mich nicht einen halben Meter über dem Boden schweben lässt, sondern ich habe eine Kraft in mir, die mich ihm immer gleicher, immer ähnlicher werden lässt. Ich habe eine Kraft in mir, die mich zu etwas Neuem treibt, die mir auch keine Ruhe lässt, wenn ich zwischendurch mal sagen könnte, ich mache jetzt einfach doch, was ich will. Es funktioniert nicht. Funktioniert mal. Kann schon sein, dass es auch mal funktioniert, dass ich mal so einen Umweg gehe und sage, jetzt will ich auch mal meinen eigenen Kopf durchsetzen. Aber auf Dauer funktioniert das nicht. Nicht gegen diesen Geist. Dagegen kommen Sie nicht an. Sie müssen schon enorm viel aufbieten, enorm viel falsch machen, enorm ungehorsam sein, wenn Sie gegen diese Kraft dieses Geistes leben wollen. Das ist ja immer die Angst von vielen Christen, dass sie denken, wenn ich nur einen kleinen Fehler mache, dann ist dieser Geist schon verloren, schon alles untergegangen. Dann lässt er mich hängen. Wo steht das denn? Dass wir so schnell von ihm hängen gelassen werden. Paulus sagt etwas anderes. Paulus sagt, welche der Geist treibt, die sind Gottes Kinder. Das lässt sich umgekehrt sagen. Kinder Gottes werden vom Geist getrieben und gehalten und geleitet und bewahrt und umgeben und erfüllt und vieles andere mehr. Und das, was ich tun darf, ist, ich darf dieser Kraft des Geistes auch trauen, die da in mir wirksam ist. Das ist Epi-Erkenntnis. Das ist, wie es manche Ausleger beschreiben, die Zuerkenntnis. Oder wir können es noch einfacher sagen, das verstehen wir vielleicht leichter. Das ist der Mehrwert, den wir in Jesus haben. Das, was uns über alles andere hinausbringt, dass wir einen Mehrwert haben durch den Glauben. Dass wir einen unglaublichen Gewinn machen können durch den Glauben. Dass wir einen ganz großen Reichtum haben durch den Glauben. Dass man aber auch ganz viel verlieren kann, wenn man diesem Glauben nicht folgt. Wenn man es nicht sehen kann, nicht verstehen kann, sich zu schnell zufrieden gibt mit einem oberflächlichen Dasein in der Gemeinde Jesu. Und darum wird Paulus später in Kapitel 2 sagen, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe in Kolossä. Da sagt Paulus nicht, wir müssen uns mal ein bisschen zusammensetzen und anstrengen und sehen, wie es nun mit uns vorangehen kann, sondern Paulus sagt, ich will euch wissen lassen, was für einen Kampf ich um euch führe, damit ihr erkennt, damit ihr in diese Spur kommt, damit ihr in dieser Spur auch bleibt. Das ist der Sinn und der Inhalt dieses Briefes. Ohne Jesus keine Erlösung, ohne Jesus keine Vergebung, kein Heil, kein Leben, kein Sieg, keine Hoffnung. Nichts von alledem, was wir in Jesus und nur in Jesus haben, ohne ihn haben wir nichts von allem. In Jesus haben wir alles, den ganzen Reichtum, die ganze Fülle, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Alles in Jesus und ohne ihn nichts. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Epi-Erkenntnis und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Das ist das Programm. Und wir ahnen und spüren, das ist eine Wucht, was Paulus uns hier vorlegt. Und es wäre ein riesengroßer Jammer, wenn wir irgendetwas davon verpassen würden. Aus Schläfrigkeit, aus Bequemlichkeit oder weil wir meinen, wir hätten es schon ergriffen. Selbst Paulus sagt, auch ich hab's noch nicht ergriffen. Ich jage ihm aber nach. Und das wollen wir tun. Mit Kolosse, mit Ephesus, mit den Gemeinden. Dem nachjagen, was uns dieses Wort von Paulus und anderen Worten uns sagt. Wenn das geschieht, dann haben wir erreicht, wozu Jesus gekommen ist. Wir beten miteinander. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir dein Wort haben, das uns in alle Wahrheit leitet, dass wir deinen Geist haben, der uns aufklärt, der Licht hineinbringt in unser konfuses Denken, der uns offenbar macht, wer du bist. Nicht nur der, der einmal gekommen ist, sondern der, der von Ewigkeit her war, in dem alles ist, was uns lebendig und reich und unser Leben groß machen kann. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dir folgen dürfen, dass wir dich lieben dürfen, dass wir unser ganzes Leben an dich binden dürfen und dass auch wir Gefangene sein dürfen in deinem Wort und in deiner Wahrheit. Und wir möchten das gern, dass wir nicht irgendwie unsere Wege gehen, sondern dass wir wie Gefangene und Gebundene in der Faszination an deinem Wort unseren Weg gehen dürfen. Hab vielen Dank, dass du der lebendige Herr bist. Danke, dass wir deinen Geist in uns haben. Danke, dass wir dein Wort haben. Und danke, dass wir alle Fülle haben der Erkenntnis und der Weisheit in dir. Lass das auf uns abfärben, lass das eindringen in unser Herz, in unser Gemüt, in all unser Denken. Wir danken dir und geben dir darüber alle Ehre. Amen.